ARD.
Für die Verfassung gilt eigentlich nichts anderes wie für alle Institutionen auch. Semper reformanda. Man muss immer daran weiterarbeiten, gerade wenn man den Erfolg und wenn man die Bedeutung will.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ja, hallo, liebe Leute, werte Freunde und Freundinnen des gepflegten Tiefgangs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Es mag Podcasts geben, die etwas leichter daherkommen und auch leichter zu verdauen sind. Bei uns geht's grundsätzlich ans Eingemachte, aber wir hoffen doch sehr, dass wir das auf einigermaßen menschliche Art bewerkstelligen. Und da wären wir auch bei unserem Grundtenor eigentlich, nämlich der Frage, wie wir alle Mensch bleiben angesichts all der Wirren und all dessen, was da draußen so passiert. Petra, ich grüße dich, herzlich willkommen zu unserem neuen Wurf.
Hallo Arne, bei der Einleitung kann man ja nur sagen, das wird super.
Das muss super werden heute. Außerdem sehe ich dich in gelöster Verfassung und in freudiger Erwartung heute. Wir wollen heute feiern eigentlich, ne? Oder?
Unbedingt. Das ist auch das erste Mal, dass wir einen Feierpodcast machen und es wird auch mal Zeit.
Ja, wir feiern nämlich das Grundgesetz. Das hat am 23. Mai 75. Geburtstag und wir feiern nicht allein. Wir haben mal wieder einen Gast eingeladen. Wir freuen uns total über die Expertise von Florian Meinel, Rechtswissenschaftler an der Uni Göttingen, Arbeitsgebiete, Verfassungsgeschichte und vergleichendes Verfassungsrecht. Also Verfassungsrechtler, ja? Ihr kennt euch.
Ja, und man könnte es kurz gefasst sagen, ich kannte seine Frau eher und über sie habe ich dann ihn kennengelernt.
Hallo Petra, hallo Arne,
herzlich
vielen Dank
willkommen.
Für die Einladung.
Petras Freunde sind auch meine Freunde, deshalb einigen wir uns auch aufs Du, ja?
Sehr gerne.
Florian, Petra, Arne. So, bevor Sie jetzt denken, 75 Jahre Grundgesetz, Verfassungsrechtler, das wird ja eine ganz trockene Nummer. Warum wird es das nicht, Florian?
Weil das Thema alle angeht und dann kann man es nicht trocken abhandeln, das verstößt gegen die Berufsehre. Es geht um die Verfassung, also geht es um die Art und Weise, wie wir Konflikte austragen, wie wir zusammenleben, wie wir uns politisch als politische Gemeinschaft selber verstehen. Und wenn man es dann trocken abhandeln würde, ja, dann wäre sozusagen Thema verfehlt.
Gut, ich versuche es auch nochmal anders. Petra, du hast es mitgebracht, dieses rote Büchlein. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Da steht GG vorne drauf für Grundgesetz. Warum ist das nicht ein trockenes Schriftwerk, sondern das tollste, schönste, sexyste Schriftwerk, das die Menschheit jemals verfasst hat?
Ist die Frage an mich?
Ja, oder wer auch immer. Also ihr seht, ich versuche so ein bisschen das Ding etwas aufzulockern, aufzuhübschen.
Also als Jurist würde ich ja sagen, dass die ästhetische Sprödigkeit, also dass das irgendwie ein Text ist, der ist kompliziert, da steht ganz viel drin, was man auf den ersten Blick nicht versteht, das gehört natürlich so ein bisschen zum Charme der Sache. Und wir sind natürlich ein Land, was jetzt vielleicht mit seiner Verfassung weniger pompös umgeht als jetzt, um das berühmteste Beispiel zu nennen, als die Vereinigten Staaten, wo die Verfassung ja quasi wie ein religiöses Offenbarungsdokument auch als Bild verehrt wird. Das machen wir nicht. Mhm. Bei uns geht das juristisch kühler zu. Mhm. Aber das ist ja auch was Schönes, weil es natürlich Konflikte auch abkühlt und manchmal auch hilft dazu, Konflikte zu versachlichen und damit auch zu lösen.
Wir gucken mal, ob wir heute nicht in den kommenden 35 Minuten uns ein wenig in Wallung reden und vielleicht genau diese Emotionalität am Ende irgendwie rauskommt über dieses Buch. Petra, das für dich was ist?
Also es begann eigentlich mein Verhältnis zum Grundgesetz mit einer großen Enttäuschung. Ich hatte mir nämlich ein Grundgesetz gewünscht mit 15, weil ich einen wirklich tollen Geschichtslehrer hatte und der gesagt hat, guck da einfach mal selber rein. Und weil ich in der Zeit noch ziemlich viel las, Hani Nani und sowas, habe ich mir gedacht, okay, das lese ich jetzt auch. Und mein Vater brachte dann irgendwann so ein labbriges, graues Dokument nach Hause und ich dachte, das sähe mindestens so aus wie meine Konfirmationsbibel, also in Leder gebunden mit Goldschnitt und einer besonderen Widmung und war ehrlich gesagt total enttäuscht und habe es dann auch nicht mehr gründlich studiert, ehrlich gesagt. Aber es gibt natürlich auch ganz großartige Formulierungen in diesem Grundgesetz, die überhaupt nicht spröde sind, sondern enorm herausfordernd. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein Hammersatz, über den wir vielleicht auch später nochmal reden könnten. Und deswegen finde ich, es gibt auch sowas wie ein verborgenes Pathos in diesem Grundgesetz. Und ich habe dann im Laufe meines Lebens gelernt, dass das Interessante an diesem Grundgesetz ist, dass es immer so Andockstationen gibt, wenn irgendetwas ganz kontrovers diskutiert wird. Und das betrifft dann wirklich große Themen, Schwangerschaftsabbruch, assistierter Suizid, aber wie gehen wir auch mit unseren Freiheitsräumen um, wie erhalten wir unsere demokratische Grundordnung, denn Da steht ja auch ganz viel über die Art, wie der Staat organisiert ist. Mhm. Und deswegen liegt mir sehr daran, dieses heimliche Pathos zu entdecken. Es ist ja auch vielleicht so eine Art niedersächsische alte Dame. Also die macht nicht die ganze Zeit auf sich aufmerksam, aber wenn man sich tiefer mit ihr beschäftigt, ist man total angetan.
Das ist so ein bisschen das mit der alten Dame. Das war so ein Bild, was ich im Vorfeld hatte. Mhm. Was ist das Grundgesetz? Ist das eine ältere, gebrechliche Dame, 75 Jahre alt? Elegant durchaus, aber vielleicht so ein bisschen schützenswert und so ein bisschen gebrechlich? Oder was ist so ein Bild, was du, also um in diesem Bildnis zu bleiben, wie würdest du das umschreiben?
Die Gebrechlichkeit sehe ich, glaube ich, durchaus. Die liegt aber sicherlich nicht an der Institution oder an der Verfassung selbst, sondern dass die Verfassung unter anderem auch deswegen, weil sie einfach so erfolgreich gewesen ist, natürlich mit ungeheuren Erwartungen konfrontiert ist. Peter hat das ja gerade schon angesprochen. Das ist ja erstmal was Fantastisches, dass so eine große und so eine komplexe Gesellschaft so viele unterschiedliche Konflikte, die sie so hat, vom Schwangerschaftsabbruch über den Umgang mit dem Rechtspopulismus, über die freie Rede und die Medien und alle diese Konflikte versucht durch den gemeinsamen Rückgriff auf so ein Dokument zu lösen und zu entscheiden. Das ist ja, wenn man mal kurz drüber nachdenkt,
etwas ziemlich irre.
Etwas Verrücktes. Mhm. Und da kommt natürlich dann auch schnell die Situation, wo man eigentlich sagt, man erwartet eigentlich von einem geschriebenen Text etwas, was dieser geschriebene Text vielleicht nicht erfüllen kann. Und dann kommt natürlich schnell der Eindruck, dass es irgendwie, dass die Verfassung hinfällig, gebrechlich oder so ist. Aber es ist immer auch eine Frage, was man von ihr erwartet. Mhm.
Aber jetzt sind wir schon auf einem guten Weg, weil ich glaube, es geht heute für mich auch darum, so ein bisschen die Tragweite eigentlich rauszuarbeiten von etwas, was man so hinnimmt, was so einfach so irgendwie da ist. Und für mich, ich habe so ein bisschen selber Bilder gesucht und dachte, es ist ja das Fundament, auf dem unser Land gründet. Ne? Das ist doch schon mal soweit ganz erstmal nicht verkehrt, oder?
Darf ich eine Anekdote erzählen?
Sehr gern.
Wo wir beim NDR sind?
Ja.
Ich bin in Hamburg aufgewachsen zunächst und meine erste Kontakte mit dem Grundgesetz war so die Wiedervereinigungsdiskussion, die vor allem im Haus meiner Großeltern ganz intensiv geführt wurde, weil meine Großeltern aus Dresden kamen und dann im Westen lebten und die Frage Artikel 23, tritt die DDR dem Grundgesetz bei und wie ist es mit dem Grundgesetz, neue Verfassung und so, das spielte eine riesige Rolle und eigentlich bin ich da so im Alter von 9 Jahren, habe ich sozusagen zum ersten Mal intensiv eine Verfassungsdiskussion mitgekriegt.
War ja auch ganz kurz einer der Meilensteine eigentlich.
Unbedingt.
Ne? Also 1990 nochmal die Zäsur, da kommt neue Bundesländer hinzu, gilt unser Grundgesetz für die auch. Das ist ja
eigentlich muss man ja sagen, wir haben 1990 nochmal eine neue Verfassung bekommen. Okay. Weil der Konsens des wiedervereinigten Deutschlands mit dem Grundgesetz weiterzumachen, natürlich eigentlich sozusagen der zweite Gründungstag des Grundgesetzes ist. Dann zogen meine Eltern im Jahr drauf nach Bayern. Und dann bekam ich in der Schule, als alle Schüler eine Verfassung überreicht bekamen, so eine Textausgabe, die bayerische Verfassung mit der bayerischen Hymne überreicht. Und eigentlich habe ich dann gesagt, naja, also dann bin ich erstmal so ein paar Jahre, habe ich dann im Bewusstsein gelebt, dass die bayerische Verfassung das eigentliche Fundament ist. Und ich habe dann später im Jurastudium habe ich diesen Irrtum dann langsam wieder abgebaut.
Bayern sticht, ja.
Okay. Aber jetzt bin ich ein Götting.
Nochmal zum Bild mit diesem Fundament. Und kennt ihr die unendliche Geschichte?
Unbedingt.
Auch die Verfilmung?
Ja.
Und da ist ja so, dass Bastian Balthasar Buchs muss diesen Namen finden für diese Prinzessin, weil sonst das Nichts sich immer weiter vorfrisst. Ist doch so, ne? Und alles wird quasi...
Das ist im Buch auch so.
Genau, aber ich habe es, genau, Buch habe ich auch gelesen und es geht alles so in so einen Abgrund und stürzt hinab in ein Nichts, in einen Schlund. Und mein Bild war so, dass das Grundgesetz sozusagen das Fundament ist, dass wenn das nicht da wäre, würde alles in ein Nichts, das Nichts würde sich weiter auf uns zufressen und
ich mag das Bild vom Fundament ehrlich gesagt gar nicht so gerne. Nee. Und zwar deswegen, weil ich vielleicht in meinem Beruf durch die vielen alten Kirchen mit so viel wackeligen Fundamenten zu tun habe. Für mich ist ein Bild sehr, sehr schön, das Bild des Horizonts. Also man braucht ja einen gemeinsamen Horizont, damit alle aus den unterschiedlichen Perspektiven, auf die sie gucken, ungefähr erkennen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was liegt vorne, was ist hinten. Und der Horizont hat halt den großen Vorteil, er ist immer da, aber er läuft immer mit. man kann ihn nicht hinter sich lassen. Okay. Man kann auch nicht über ihn hinwegspringen. Mhm. Und deswegen gefällt mir dieses Bild so. Und wenn man keinen Horizont sieht, etwa weil so Nebel ist, dann wird es einem schwindelig. Ja. Dann verliert man die Orientierung. Deswegen mag ich diese Idee, dass diese Verfassung uns orientiert, aber so wie der Horizont uns im Alltag orientiert. Wir gucken ja nicht die ganze Zeit, ist er noch da. Mhm. Wir merken nur, wenn er nicht mehr da ist, jetzt wird's übel oder mir wird übel oder so. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, könnte man das sagen, die Verfassung ist der gemeinsame Horizont, der uns in eine Richtung gucken lässt, der uns auch vielleicht ein Ziel vor Augen hält, der aber nicht unbeweglich ist und auch keine Latte, über die man springen muss.
Vermittlungsvorschlag. Vielleicht ist es ein Fundament, aber keines, was einen entlastet, weil im Fundament steckt ja immer so ein bisschen drin, dass wenn es einem gerade, dann lässt man es so ein bisschen hängen und das gibt's eh und das schützt einen und so. So ist es bei Verfassungen, glaube ich, gerade nicht, sondern Verfassungen sind eine Institution liberaler Gesellschaften und Verfassungen sind eine Erfindung des Liberalismus und Verfassungen sagen im Grunde, dass Gesellschaften nicht dadurch strukturiert sind, dass man eine gemeinsame Herkunft hat, dass alle zu einem ethnisch definierten Volk gehören oder eine Sprache sprechen, sondern Verfassungen sagen, Gesellschaften gehören zusammen, weil alle ihre Mitglieder Rechte haben. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Anspruchsvolles. Und das ist ein Horizont in dem Sinne, was den Petra gerade angesprochen hat, weil es die Einzelnen eben freisetzt und zu freien Menschen macht, die aber natürlich permanent mit den Folgen dieser Tatsache konfrontiert sind. Mit den Folgen ihrer Entscheidungen, mit der Unvorhersehbarkeit der Zukunft, mit der Tatsache, dass wir Konflikte nicht mehr an religiöse Autoritäten delegieren können. Und in all diesen Sinnen ist es zugleich ein Fundament, aber eben auch etwas, was das Zusammenleben auch prekär und schwierig und anstrengend und konfliktreich macht.
Super, finde ich gut. Also erstmal, dass wir hier
ein Doppelbild.
Genau, erstmal, und das würde ich heute haben, finde ich jetzt schon mal sehr hervorragend. Also wir kommen langsam so dem Bild dessen, worüber wir heute reden, näher. Lass uns mal kurz zurückspringen, weil wir gesagt haben, 75. Geburtstag, die Geburtsstunde vor 75 Jahren, 3 Jahre nach Kriegsende, trat der sogenannte Parlamentarische Rat in Bonn zusammen, 66 Männer und 4 Frauen, die Aufgabe hatten, eine konkrete Verfassung für den neuen Staat auszuarbeiten. Der Leitgedanke war, es sollten all die Fehler der Weimarer Republik vermieden werden, wenn es geht, und die zum Untergang der Demokratie beigetragen haben. Und natürlich so grausame Verbrechen, wie sie im NS-Staat begangen wurden, sollten nie wieder möglich sein. Also man sagt ja irgendwie, in der Weimarer Republik war es so, dass die Demokratie sich mit ihren eigenen Mitteln abschaffen konnte. Ist das Werk, das jetzt 75 Jahre Geburtstag feiert, etwas resistenter und wehrhafter geworden?
Also die Erzählung, dass das Grundgesetz verstanden werden kann als Konsequenz bestimmter Schwächen der Weimarer Demokratie, das ist ja so eine beliebte Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes, da wäre ich sehr zurückhaltend. Man könnte ja im Grunde auch im Gegenteil sagen, das Grundgesetz hatte einfach sehr viel bessere Startbedingungen. Das Grundgesetz hatte es mit viel weniger intensiven politischen Konflikten zu tun als Deutschland in der zweiten Zeit zwischen den Kriegen. Die Bundesrepublik war über lange Zeit außenpolitisch vom westlichen Militärbündnis einfach geschützt und lebte sozusagen unter dem Schutzschirm der NATO. Das ist natürlich auch einfach ein Glück, was das Grundgesetz hatte. Gleichwohl will ich die Frage überhaupt nicht abtun. Das ist eine zentrale Frage. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist doch, dass die Verfassunggebung des Grundgesetzes eine ist, mit der Westdeutschland sich die Wiederanerkennung im Kreis der westlichen Demokratien erworben hat. Das ist eben einen komplizierten Prozess der Verantwortung der Siegermächte für die Entwicklung der Demokratie in Westdeutschland nach dem Krieg gegeben hat, den diese westdeutsche Demokratie aber auch angenommen hat. Und dieser internationale Aspekt des Grundgesetzes, das vergessen wir häufig, weil das ja auch der ganz große Unterschied zu Weimar ist, wo Verfassungsgebung immer im Konflikt stand mit dem Versailler Vertrag und man versuchte sich immer sozusagen nationale Selbstbehauptung gegen dieses so. Während das Grundgesetz viel stärker von vornherein als Verfassung in einen internationalen Prozess der Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg eingebunden ist. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Teil seines Erfolges.
Und ich wette aber, dass das bei dieser Jubiläumsparty überhaupt keine große Rolle spielt. Und man sieht es ja auch nicht. Man sieht es vielleicht noch, weil der Verweis auf die Menschenrechte sehr früh erfolgt. Aber man könnte ja auch sagen, die alte Dame, dass die alte Dame überhaupt so alt geworden ist, ist wiederum auch deswegen Glück, weil die Startbedingungen ja auch denkbar beschissen waren. Also ich denke dann immer, ein Land, was völlig zerstört ist, moralisch und buchstäblich, gigantische Flüchtlingsströme in Deutschland, und die Menschen hatten einfach anderes zu tun, als Verfassungsdebatten zu führen. Deswegen hat der Parlamentarische Rat, glaube ich, auch relativ unbeobachtet die Sachen so geschrieben, während die Leute versucht haben zu überleben und ihren Kindern ein Stück Brot zu organisieren. Es gab ja gar keine gigantisch große öffentliche Debatte. Und diejenigen, die daran gearbeitet haben, standen ja auch unter Verdacht. Also man hat sie verdächtigt, weil sie entweder im Widerstand waren oder im Ausland gelebt haben. Oder man hat ihnen unterstellt, die Verfassung, also dieses Grundgesetz, sei eigentlich nur eine Übersetzung aus dem Englischen oder Französischen wegen der Besatzungsmächte. Mhm. Und dann hat man ja auch immer gedacht, vielleicht brauchen wir es gar nicht lange. Denn es war ja eigentlich als Provisorium gedacht, damit dann irgendwann eines Deutschland sich eine große Verfassung gibt. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Also das macht mich dann immer so dankbar, weil ich dann denke, es hätte ja auch ohne weiteres relativ schnell passieren können, dass ein Großteil der Deutschen, die immer noch sehr imprägniert waren von dieser nationalsozialistischen Ideologie, gesagt hätten, das ist eine fremde Verfassung, das ist nicht unseres. Mhm. Und das ist aber anders gekommen. Man hat sich das so angeeignet allmählich. Weißt du, warum?
Da gibt es natürlich sehr viele Faktoren, aber erstmal ist das ja mit der Aneignung gar nicht so schlecht. Das meiste, was einem so lieb ist, hat man sich ja irgendwie angeeignet. Das ist jedenfalls bei mir so, und das gilt für Lieblingsbücher, aber offensichtlich auch für die Verfassung.
Stimmt, das ist ein guter Punkt.
Mhm. Die Ausgangslage ist in der Tat, du hast es ja gerade schon angesprochen, eigentlich verrückt, weil weder die Deutschen, die besiegten Nationalsozialisten wollen das, noch wollen es eigentlich zunächst die Kräfte, die dann dahinter stehen, also die aus dem Exil zurückkommen, die aus dem Widerstand kommen. Die Deutschen wollen ja eigentlich zunächst einmal, weil sie die deutsche Einheit nicht gefährden wollen, diese Übergangsverfassung etwas viel stärker, also eher so eine Verwaltungszusammenarbeit. Sie wollen einfach irgendwie gucken, dass der Laden so läuft, bisschen diese Wirtschaftskrise beherrschen. Es sind ja vor allem die Alliierten und da vor allem die Amerikaner, aber auch die Briten, die diesen demokratischen Verfassungsgebungsprozess wollen. Und zwar wollen sie natürlich vor allem deswegen, um Westdeutschland einfach im beginnenden Ost-West-Konflikt einfach als Leuchtturm des demokratischen Westens aufzubauen. Mhm. Und eigentlich verstehen die Deutschen erst viel später, welches Geschenk ihnen damit gemacht wurde, als sie sich dann diese Verfassung im Laufe der Zeit angeeignet haben.
Okay, das heißt, es war am Anfang gar nicht so der perfekte moralische, humanistische Wurf, als dem wir ihn heute jetzt sehen mit all den Erfahrungen und all dem, was es gebracht hat und gezeigt hat.
Naja, eigentlich ist der Parlamentarische Rat, also über den wir ja bemerkenswert wenig wissen.
Ja.
Also, das ist immerhin die verfassunggebende Versammlung, die das Grundgesetz erarbeitet hat. Aber wenn man mal, ich würde mal sagen, wenn man so durch die Fußgängerzonen geht und mal fragen würde, was wissen Sie so über den Parlamentarischen Rat, würde man relativ wenig erfahren. Also ich nehme mich und mein Fach da völlig ein.
Ich habe es das erste Mal gelesen im Vorfeld, dass der so hieß und dass es 66 Männer, 4 Frauen waren.
Man kennt so 3-4 Namen allerhöchstens.
Ja, Adenauer war dabei, ne?
Absolut. Ja. Theodor Heuss war dabei.
Ja, okay.
Carlo Schmid kennen viele noch.
Ja.
Ja. Aber dann hört es irgendwie auf. Und eigentlich ist der Parlamentarische Rat so die erste Zeit, wo man sagt, die merken eigentlich, welches Potenzial darin steckt, in diesem Verfassungsgebungsprozess. Aber natürlich ist diese Aneignung was viel Längerfristiges. Und das natürlich auch gar nicht zu denken, ohne den gigantischen Erfolg, ökonomischen Erfolg der Bundesrepublik und den Wiederaufbau des Wohlfahrtsstaats, den Aufbau einer Gesellschaft, in der, muss man ja im Rückblick sagen, ungeheuer viele Bevölkerungsgruppen mitgenommen wurden. Ökonomisch, sozial, bildungsmäßig, Bildungsexpansion und so weiter. Die also tatsächlich einfach auch für viele Gruppen einfach eine Aufstiegsgeschichte ist. Und natürlich hilft das einer Verfassung.
Es klingt so ein bisschen so, als wäre es mit den Jahren etwas anderes geworden, auch als so ein bisschen ursprünglich beabsichtigt. Also die Zwänge hast du ja gerade genannt.
Aber der Text spricht doch gegen diese These. Also könnte man nicht auch sagen, dass die, die sich da versammelt haben, vielleicht weiser waren, als sie selber dachten, wenn man sich die Art anguckt, wie die Grundrechte formuliert sind. Aber auch schon der Anfang, also diese demütige, machtkritische Haltung in Verantwortung vor Gott und den Menschen, das ist ja so eine Formulierung, die hat ja gar nichts mit Verwaltungstätigkeiten zu tun. Mhm. Sondern die ordnet das ganze Projekt ja nochmal ein. Heute redet man relativ wenig über diesen Satz, aber ich finde den wichtig, weil er nochmal zeigt, dass diejenigen, diese Texte geschrieben und redigiert und diskutiert haben, ja offensichtlich mehr da reingelegt haben, als sie vielleicht selber dachten.
Ja, und zugleich weniger. Also ich stimme dir völlig zu. Gleichzeitig, wir sind im Frühjahr 1949 ja auch in einem Land, in dem es so eine ungeheure Breite so einer bisschen kitschigen, selbstmitleidigen Abendlandstimmung gibt. Und wie leicht hätte das Grundgesetz auch irgendwie schon in der Präambel, ja, in so einer Abendlandformulierung enden können und das eigentlich sehr, sehr inkludierende, bisschen übrigens zum Islam, inkludierende Gottesbekenntnis am Anfang ist jetzt gegenüber dem, was zeitgenössisch hätte denkbar sein können, zugleich ganz wenig und ganz zurückhaltend. Und
übrigens auch ein Feiergrund. Also ich will die ganze Zeit jetzt in dieser Folge immer so gucken, 75 Jahre, und das ist ja wirklich ein Feiertag, und bei vielen Leuten fühlt es nicht so an. Jetzt haben wir nochmal einen Grund rausgearbeitet, weshalb man das wirklich auch feiern kann, weil es dann doch auch echt stark und visionär war. Lass uns mal nochmal gucken, weil für mich so ein bisschen fühlt es sich mittlerweile an, es ist wie so ein Lebewesen, was man in die Welt gesetzt hat. Und lass uns mal rausarbeiten erstmal, wie wehrhaft es ist und wie groß die Bedrohung auch gerade ist. Es gibt ja diese autoritäre Bewegung weltweit in vielen Ländern. Sind autoritäre Systeme auf dem Vormarsch, die als allererstes an die Verfassung häufig rangehen wollen. Das hat ja gerade so Trend. Machen wir noch? Gucken wir noch hin? Gerade auch in Deutschland gibt es einige Sorgen und einige aktuelle Entwicklungen. Aber nochmal zurück zu diesem Lebewesen. Wie lebendig ist dieser Text? Wir können ja mal schauen, was alles passiert ist in 75 Jahren Grundgesetz. Also wir hatten zu Beginn 146 Artikel. Mittlerweile sind es 202. Das heißt, es kam in den Jahren Änderungsgesetze hinzu, jeweils dann immer mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat beschlossen. Ich nenne mal so ein paar Meilensteine, die dann auch natürlich eine Riesendebatte waren. Nehmen wir die Verankerung der Bundeswehr 1955. Irre Thema damals. Notstandsgesetze 1968, in denen mit Änderung des Grundgesetzes sozusagen Grundrechte eingeschränkt wurden. Richtig? Dann haben wir die Einschränkung aufs Grundrecht auf Asyl 1993,
ja,
auch ein großes Ding. Ausweitung staatlicher Überwachungsbefugnisse 1998, auch groß, ja, gut. Und dann zum Beispiel ganz aktuell, noch nah dran für uns alle gefühlt, 2009 Schuldenbremse verankert. Ja. Mhm. Und die Frage ist, also es ist lebendig, es verändert sich immer zum Guten oder passiert auch mal Murks?
Ich bin jetzt erstmal super erleichtert. Ich bin ja Verfassungsrechtler. Die Änderung sagt mir alle noch was.
Schön.
Zum Guten, das kommt erstmal auf den Parteistandpunkt an. Vieles davon sind natürlich Änderungen, ohne die die Welt heute nicht so wäre, wie sie wäre. Also ohne die Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Militärbündnis als Folge des Deutschlandvertrags 1955. Also du hast es genannt, die Wiederbewaffnung. Wäre zweifellos die Geschichte anders verlaufen, und ohne die Verpflichtung der Bundesrepublik auf, um jetzt das neueste Beispiel zu nehmen, ohne die Verpflichtung der Bundesrepublik auf die Schuldenbremse, wäre zuletzt vielleicht auch die jüngste Geschichte der Koalition im Bund anders verlaufen.
Deshalb frage ich, ne, ob es auch Entwicklungen gibt, wo man sagt, puh.
Zeigt das nicht eher die Zeitgebundenheit dieser Veränderungen?
Ja, es zeigt die Zeitgebundenheit, aber es zeigt natürlich auch den ungeheuren Erfolg. Lass uns mal kurz eine Verfassung vorstellen, die einfach nicht so effektiv ist. Es gibt ja auch so Verfassungen, die stehen mehr so auf dem Papier und es ist irgendwie schön und man zeigt die bei Staatsempfängen rum und so, aber eigentlich interessiert es niemanden. So eine Verfassung muss sich natürlich nicht permanent ändern. Eine Verfassung, die aber ernst genommen wird, die von einem sehr, sehr mächtigen Verfassungsgericht auch ziemlich genau interpretiert wird, die muss sich natürlich, wenn sich die politischen Handlungsbedarfe ändern, auch ändern. Gerade weil sie diese Art von Bedeutung hat. Also deswegen leuchtet mir auch diese, das ist ja so eine häufige Kritik, ja, die Verfassung ist verunstaltet worden und der ursprüngliche Text war so schön und dann kam das alles so. Das will mir nicht einleuchten, weil ich eben gerade auch die fortlaufende Änderung für einen Ausweis des Erfolges, also für die Verfassung gilt eigentlich nichts anderes wie für alle Institutionen auch, semper reformanda. Man muss immer daran weiterarbeiten, gerade wenn man den Erfolg und wenn man die Bedeutung will.
Es muss leben.
Aber sind die eigentlichen Veränderungen nicht gar nicht die, die das Grundgesetz wirklich jetzt in der Sprache und in den Artikeln verändert haben, sondern die Auslegung? Also wenn man sich so Begründungen der Urteile des Bundesverfassungsgerichts manchmal durchliest, das mache ich deswegen gerne, weil man da merkt, es steckt nicht nur Juristisches drin, sondern da steckt ganz viel vermeintlich Philosophisches, denn gesellschaftswissenschaftliches, auch so Beobachtungen, dann würde ich sagen, dass da fast am meisten Drive drin ist. Also, dass man da am stärksten sieht, wie der vermeintlich gleiche Buchstabe dann doch auch anders ausgelegt wird. Und ich finde, das ist eine Stärke, weil es zeigt, es ist eben kein heiliger Text, der unantastbar ist, sondern es ist ein Text, der ausgelegt werden muss, damit er weiter lebendig bleibt.
Bin ich völlig einverstanden. Also, Beispiel, krasseste Beispiel wahrscheinlich die Entscheidung zum assistierten Suizid. Ja. Von der man sich sicher nicht vorstellen kann, dass sie, sagen wir mal, älter als 20 Jahre ist. Das ist eine Entscheidung, die im Duktus der Begründung und im Ergebnis in der alten Bundesrepublik, also vor der Wiedervereinigung, schlechterdings undenkbar
ist. Aber es ist ein schönes Beispiel, weil sich da einerseits gesellschaftliche Trends spiegeln, andererseits man
Text ist völlig unverändert.
Daran sieht, dass die Probleme damit nicht erledigt sind, ganz im Gegenteil, weil an die Stelle nichts getreten ist bis jetzt und die politische Debatte auch nicht zu einer Einigung führt. Deswegen sind diese Weiterentwicklung in der Deutung des Grundgesetzes auch herausfordernd, um es mal vorsichtig zu sagen, weil damit natürlich auch Sicherheiten verschwinden, die man vermeintlich vorher hatte.
Ja, man sieht daran, um den Gedanken fortzuführen, würde ich sagen, man sieht an dem Fall zum Beispiel ja auch, wie Fragen überhaupt zu Verfassungsfragen werden. In der ganzen, ich sag mal, bioethischen, überhaupt grundrechtsethischen Diskussion, die ja eigentlich erst so groß geworden ist, seit die Integrationskraft des korporatistischen Konsenses der Kirchen Fragen.
Kurz erklären.
Ja. Wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der zu Fragen wie assistierten Suizid oder
Familie,
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, ganz große Institutionen, die für die Willensbildung der Gesellschaft ganz zentral sind, wie zum Beispiel die christlichen Kirchen, wie das ja in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, übereinstimmende Positionen haben, dann beobachtet man einfach, dass diese Fragen nicht zu verfassungsrechtlichen Konflikten werden, sondern sie werden viel stärker sozusagen im gesellschaftlichen Konsensverfahren abgearbeitet. Und in dem Moment, wo so ein Konsens wegbricht, und das wird man ja für den religiösen Basiskonsens der deutschen Demokratie sicherlich sagen können, ist eben die häufige Konsequenz, es wird eine Verfassungsfrage. Mhm. Auch wenn sich der Text gar nicht ändert.
Deshalb muss ich übrigens eben auch daran denken, eigentlich ist es ähnlich wie das, was du machst im Ethikrat eigentlich. Ihr trefft euch da aus allen unterschiedlichen Bereichen und versucht, irgendeine Vermessung vorzunehmen zu einem heiklen Thema. Und eigentlich ist es doch eventuell ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Es gibt eine neue Gesetzesänderung, es gibt den Begleittext dazu, die Erklärung. Und das ist doch wie eine Vermessung eines neuen Themas, eines neuen Problems, auf das man, wie du gesagt hast, so schön, das Grundgesetz gibt die Gelegenheit dazu, darauf einzugehen, das aufzunehmen in sich, wie so ein Organismus. Und dann wird von den klugsten Köpfen mit der Bundesrepublik dieses schwierige Feld vermessen.
Nur ist der Unterschied, also wenn man jetzt den Richtern und Richtern in Karlsruhe sagen würde, wäre sowas Ähnliches wie der Ethikrat, dann gäbe es, glaube ich, mal einen echten Shitstorm, weil das, was die sprechen, natürlich rechtsverbindlich ist und das ist nicht einfach nur Politikberatung oder Gesellschaftsberatung, sondern das hat ja Folgen für die gesamte Gesellschaft. Das geht dann in den Bundestag zurück und da müssen die irgendein Gesetz finden, das versucht, einen Konsens zu erzielen und mehrheitsfähig zu werden. Das ist der große Unterschied, finde ich. Und der andere ist, dass man ja jetzt sagen könnte, weil es keine Kräfte mehr gibt, die unser aller Leben so deuten, dass alle sagen, finden wir auch, also heißt die großen Kirchen oder irgend so ein moralischer Konsens, müssen die Verfassungsrechtler und eure Zunft jetzt etwas leisten, was früher an ganz anderer Stelle geleistet wurde, vielleicht sogar in den Familien oder in den Schulen oder in den Religionsgemeinschaften. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass diese alte Dame, auch wenn sie ganz schön alt ist, vielleicht mächtiger ist als früher.
Auch da übrigens wieder, wenn wir das so rausgearbeitet haben, wieder mal Grund zu feiern. Ja, ich mache das jetzt hier heute immer wieder.
Wir lassen so langsam mal die Party planen.
Ja. Ja, pass auf, die planen wir noch am Ende, weil über eine Sache müssen wir heute auch nochmal reden, weil wie wehrhaft ist dieses Grundgesetz? Ich frage das, weil zum Beispiel in Thüringen die Sorge gerade groß ist, vor den Landtagswahlen Verfassungsrechtler da waren, dass die AfD demnächst das demokratische System lahmlegen könnte und empfehlen, erstmals konkret was dagegen zu tun. Du wirst das verfolgt haben, Florian, du sicherlich auch, Petra. Ich fasse mal eben zusammen, also da geht es ja um die thüringische Verfassung, wollen wir nicht jetzt in einen Topf werfen, aber trotzdem ist das erste Mal, haben Verfassungsrechtler Empfehlungen ausgesprochen, die Verfassung nochmal dran zu drehen und sie wehrhafter zu machen gegen schädlichen Einfluss von außen, nenne ich es mal. Beispielsweise Empfehlung Nummer 1, derzeit kann der Thüringer Ministerpräsident vollkommen eigenständig Verträge kündigen, zum Beispiel den Rundfunkstaatsvertrag mit ARD, ZDF, Mitteldeutschem Rundfunk. Empfehlung, Artikel 77 der Thüringer Verfassung ändern, um bei solchen Entscheidungen stets den Landtag einzubinden. Beispiel 2, ein autoritär, populistischer Ministerpräsident, mal angenommen, es gäbe ihn, hätte nach derzeitigem Recht die Möglichkeit, die Chefs von Polizei und Verfassungsschutz sofort aus dem Amt zu werfen. Diese beiden Ämter sollten natürlich aus der Kategorie der politischen Beamten herausgenommen werden, so die Empfehlung, da hier die politische Neutralität besonders wichtig ist. So, und ich hoffe, Sie können noch kurz ein drittes Beispiel auch ertragen. Beispiel 3, eine AfD-Regierung etwa könnte in Thüringen Volksbefragungen abhalten, um Gesetze an den demokratischen Institutionen vorbeizumachen. Wie Viktor Orban übrigens, der nennt das nationale Konsultation in Ungarn. Empfehlung hier, solche Volksbefragungen ausdrücklich zu verbieten. Florian, wie siehst du das? Ja, es muss wehrhafter werden und so muss man eingreifen und den Gesetztext verändern. Oder das Land kriegt das System, kriegt das Grundgesetz das selber hin. Wie wehrhaft ist es?
Ich tue mir wirklich schwer mit einer zusammenfassenden Antwort, einfach weil die Beispiele, die du genannt hast, so unterschiedlich liegen. Nur ein Beispiel, die Frage der Aufhetzung von Mehrheiten durch Plebiszite.
Volksbefragung.
Liegt meines Erachtens auf einer völlig anderen Ebene und hat ganz andere Gefahren als die Instrumentalisierung der Bürokratie, also die politische Ernennung von Spitzenpositionen im Polizei-, Nachrichtendienste und so. Mhm. Über jeden dieser Fälle könnte man sehr viel sagen.
Eine einzelne Folge von Bleib Mensch machen. Ja.
In der Tat. Ja. Versuchen wir vielleicht zwei Flöcke einzurammen. Der erste ist, es gibt im Moment so eine Tendenz, zu versuchen, dass man möglichst viel irgendwie in der Verfassung garantiert und damit änderungsfest, zugriffsfest macht.
Also quasi absichern.
Absichern. Mhm. Was aber natürlich die Folge ist, alles, was in der Verfassung steht, ist nur noch mit Zweidrittelmehrheit änderbar. Alles, was nur mit Zweidrittelmehrheit änderbar ist, hat zur Folge, dass ein Drittel plus eine Stimme ein Veto-Recht gegen Änderungen des Status quo bekommt. Das muss man sich sehr gut überlegen, ob man das will, weil natürlich, wenn man unter der Prämisse weiterarbeitet, dass es auch mittelfristig gelingt, demokratische Mehrheiten zu sichern, sollten demokratische Mehrheiten nicht in zu vielen Fällen die Änderung des Status quo von einem Veto-Recht verfassungsfeindlicher Minderheiten abhängig haben. Erster Punkt.
Der zweite Punkt. Ganz kurz zusammengefasst, man würde eine Tür öffnen, die vielleicht mehr Probleme bringt als das Problem davor.
Ganz konkret, wenn man in die Verfassung schreibt, dass Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, was im Moment ja nur im Gesetz steht, wenn man in die Verfassung schreibt, dass Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden, das ist zweifellos eine sinnvolle Vorschrift. Mhm. Ganz gut, weil es nämlich verhindert, dass Mitglieder des Verfassungsgerichts zu stark sozusagen parteigebunden sind. Sie hat bisher hervorragend funktioniert. Wenn man sie in die Verfassung schreibt, heißt das, dass in der Sekunde, wo eine verfassungsfeindliche Partei mehr als ein Drittel der Stimmen kontrolliert, sie ein Vetorecht gegen jede Besetzung haben. Und das kann natürlich unter Umständen ziemlich katastrophale Folgen haben.
Okay, verstanden.
So, das Zweite ist, man muss sich, glaube ich, vor der Illusion hüten, dass in dem Moment, wo wirklich verfassungsfeindliche Kräfte elektorale Mehrheiten haben, das heißt wirklich Gesetzgebungsmehrheiten in den Parlamenten.
Weil sie demokratisch gewählt wurden.
Und Regierungen bilden können, dass in dem Moment man durch sozusagen einzelne Stellschrauben der Verfassung besonders viel retten kann. In dem Moment kriegen wir ein Problem eines solchen Ausmaßes, dann haben wir einfach einen offenen Konflikt. Und jetzt zu sagen, naja, und dann könnte man vielleicht, dass, wenn man dann irgendwie die Ernennungsmodalitäten des Polizeipräsidenten oder so nochmal irgendwie umdreht oder nochmal sagt, der Landtagspräsident muss aber hierfür mit allen Fraktionen konsultieren oder so. Wir kommen da auch schnell in so eine Vermeidungsdiskussion, dass wir vor allem über eins nicht reden müssen, nämlich einfach darüber, dass der Schutz der Verfassung beruht auf dem politischen Willen, sie zu schützen. Und okay, den politischen Willen muss man ausbilden.
Ja, also quasi hier, so ein Ball, elegant, ein bisschen zurückgespielt.
Man kann es aber nochmal auch weiterdrehen. Ich finde an dieser Debatte, ich finde es wichtig, dass wir die führen, aber gefährlich, dass man denkt, darauf könnte man sich dann ausruhen und damit hätte man das Problem der autoritären Versuchung zumindest gebannt. Und das ist ja nicht so. Mhm. Und es gibt so einen schönen pathetischen Satz, der heißt, eine Verfassung ist das, was eine Gesellschaft sich selbst aufgibt. Und wenn diese Gesellschaft das nicht mehr haben will, wird sie andere Wege finden, möglicherweise noch viel brutalere Wege, das loszuwerden. Also ist es umgekehrt so, dass es diese Gesellschaft, also sind wir es sind, die diese autoritären Kräfte da bekämpfen muss, wo sie noch nicht explizit verfassungsfeindlich sind, sondern einfach nur skeptisch, frustriert, aggressiv.
Aber dann sollten wir umso mehr diesen 75. Geburtstag dazu nutzen, das Ding zu feiern, das Ding mit Leben zu füllen, dass die Leute das verstehen, dass wir so eine Art, wie hast du es vorhin genannt, Verfassungspatriotismus irgendwie entwickeln.
Ist nicht mein Begriff, berühmter Begriff eines Politikwissenschaftlers, Dolph Sternberger.
Ja. Aber siehst du das, dass irgendwie jetzt mal die Zeit gekommen ist? Weil ich habe irgendwie gleichzeitig gesehen, dass 71% der Deutschen haben großes oder sehr großes Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht. Also in diese, das sind 9 Personen mit ihren Roben,
richtig? Deutlich mehr als in meinem Berufsstand.
Oder in meinem auch.
16 Richterinnen und Richter, 2 Senate sind, ja.
Okay, also wie kriegen wir das hin, dass wir, wenn du gerade gesagt hast, so dieses, okay, es hilft nicht, indem man irgendwie an Schrauben und das Ding wehrhafter macht, sondern wir müssen es wir müssen davor die Gesellschaft und die Parteien und das demokratische System mit Leben füllen und wie kriegen wir ein bisschen Patriotismus rein, weil wir wollen ja feiern auch.
Die Sache, das Problem ist riesig, ganz einfach deswegen, weil 75 Jahre, die Bundesrepublik natürlich im Moment einfach in ihrem Film bleibt. Sie hat einfach damit mit Gegnern der Ordnung so in einer Mischung aus Strafrecht, bürokratischen Regelungen und rhetorischer Ausgrenzung hat sie einfach super Erfahrungen gemacht. Es gab keine wirklich direkte offene Konfrontation der NS-Belasteten in der Frühzeit. Jetzt völlig anderes Thema, Radikalen im öffentlichen Dienst, die Auseinandersetzung mit den Nachfolgen von 68, das hat man im Wesentlichen auch im Verwaltungswege geregelt. Nicht anders nach der Wiedervereinigung, der Umgang mit den alten Eliten der DDR. Die Bundesrepublik ist bisher der Politisierung dieser Konflikte in einem Modus wirklicher politischer Feindschaft, also dass wir jetzt einfach umschalten in einen Modus innenpolitischer Maximalkonfrontation. Da sind wir bisher einfach nie hingegangen.
Ja.
Deswegen bin ich der Letzte, der jetzt einfach so jetzt irgendwie im Studio, hier im Radio sagen könnte, ja, das müsste man doch mal machen. Wieso? Das ist ja so fürchterlich professoral. Das ist unendlich folgenreich. Mhm. Ich würde mir auch nicht was anderes wagen, als zu sagen, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass der alte Weg immer weiter funktioniert. Dafür ist, glaube ich, einfach auch global diese autoritäre Bewegung zu bedeutend. Als dass man jetzt einfach sagen könnte, das werden wir einfach so, wie wir das immer gemacht haben, nach Schema F wegadministrieren.
Wegverwalten. Ja.
Also stattdessen zum 75. Geburtstag.
Ja, Verfassung.
Wie sollten wir uns neu...
Die Feier, ja, das ist ja auch so ein Problem. Also Deutschland hat ja eigentlich kein richtiges Glück gehabt mit diesen Verfassungsfeiern. Also irgendwie ist unser 3. Oktober ist ja auch eigentlich emotional mehr so ein Rohrkrepierer, ne? Also niemand hat da so richtig was vor und dann wird das immer so herumgeschoben zwischen den Ländern. Jedes Land ist mal dran, das auszurichten und dann weiß man immer gar nicht, wo ist das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade irgendwie im Saarland oder in Mecklenburg-Vorpommern? Wo muss man da überhaupt hinfahren? Was findet da statt? Und das hat ja auch gar kein Ereignis am 3. Oktober, das ist irgendwie ein zufällig ausgewähltes Datum, wann dieser Einigungsvertrag in Kraft getreten ist. Also irgendwie, das funktioniert auch nicht so richtig. Aber es gibt natürlich auch keine richtige Alternative. Ich hätte gern einen Verfassungstag. Aber jetzt sozusagen, wir machen den 23. Mai, Das ist ja so, das von ist oben, ja so besser Wessi hoch 10, so. Weil was, das ist ja ein rein westdeutsches Ereignis. Mhm. Das würde ja, also überlegt euch mal, welches Signal das in den ostdeutschen Bundesländern setzen würde, wenn wir jetzt den 23. Mai nehmen.
Die damals übrigens, bei diesem Meilenstein 1990 auch nicht groß, da wurde nicht groß öffentlich debattiert und das Ganze irgendwie Argumente ausgetauscht.
Das ist vielleicht auch ein Problem, sondern, ne? Also wir haben zwar eine neue Verfassung, das weiß aber keiner. Es wurde auch nicht so begangen, es wurde auch nicht so diskutiert. Das ist ja das, was auch viele Menschen aus den östlichen Bundesländern immer noch beklagen, weil sie den Eindruck haben, wir haben an dieser Debatte nicht teilgenommen. Verrückterweise gilt das ja für die Diskussion um das Grundgesetz auch schon. Wir haben an dieser Debatte gar nicht teilgenommen. Mhm. Ich finde aber, was man machen könnte, ist wann auch immer so ein Fest der Grundrechte oder sowas zu machen. Also die inhaltlichen Teile so zu feiern, dass es kein Staatsakt ist, sondern ein Gesellschaftsfest. Da müsste man auch nochmal gucken, was das bedeutet.
Aber welches Datum nehmen wir da? 10. Dezember ist schon Tag der Menschenrechte, aber ist natürlich kurz vor Weihnachten. Fällt in das Adventsshopping rein.
Also ich finde trotzdem nach wie vor den 23. Mai deswegen in Ordnung, weil da dieser Text entstanden ist. Und der ist ja noch entstanden unter der Perspektive, dass es für alle Deutschen gilt. Mhm. Und diesen Gedanken, die Menschenwürde nochmal in einer Weise zum Thema zu machen, die natürlich permanent angetastet wird, dass man miteinander überlegt, was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das auch nicht. Also es ist nicht Menschenwürde verletzend, dass mich mein Nachbar nervt.
Wie wäre es mit Kants Geburtstag? 20. April.
Wegen der Werte der Aufklärung, das, die sich in diesem Werk widerspiegeln.
Den will ich auch feiern, aber der darf ja auch nicht mal unbelastet
werden. Ich hätte ein Beispiel.
Ihr müsst ja schon sagen, also wir haben einfach immer Pech gehabt. Also auch die Weimarer Republik hat Pech gehabt.
Ich würde
die hatten ja mal einen
Verfassungstag.
Die Weimarer Republik hatte einen Verfassungstag, 11. August. Aber schon kaum hatten sie ihn, war es ein Spalttag, weil die Konservativen alle lieber den Tag der Reichsgründung feiern.
Und da ist auch immer Sommerferien.
Ich muss trotzdem noch fragen und ihr müsst es kurz beantworten, das ist jetzt die Aufgabe für euch. Warum ist euch trotzdem nach Feiern zumute? Warum ist es trotzdem zum 75. Geburtstag ein Grund für eine Party?
Weil dieses Grundgesetz Dinge formuliert in hart konflikthaften Situationen, die einzigen sind, auf die wir uns im Moment einigen können könnten. Und weil ich finde, dass dieser Fokus auf die Menschenwürde, so anspruchsvoll das ist, so unhintergehbar ist. Je stärker Menschen sich auch als fremde, andere Differenz wahrnehmen, je konflikthafter das wird, desto wichtiger ist das, dass man sich darauf einigen kann, was das heißt, individuelle Freiheit zu achten.
Florian?
Weil dieser lange Prozess der Wiederaneignung der liberalen europäischen Verfassungstradition, zu dem das Grundgesetz, wenn nicht schon selbst vollbracht, aber doch jedenfalls den Anschluss gegeben hat, einfach ganz banal die Grundlage meiner eigenen Berufsausübung ist, ohne die ich mir alles, was ich tue, eigentlich so nicht vorstellen könnte.
Ja, aber das ist jetzt für dich persönlich und für die Gesellschaft, fürs große Ganze, für das System, was du gerade gesagt hast vor 7 Minuten, was politisch eventuell offenbar eine Zeitenwende bevorsteht, dieser politische Kampf, diese Gefahr, die du darauf beschworen hast, vor dem Hintergrund.
Ich glaube einfach, weil wir dem Grundgesetz das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie verdanken, die auf nichts anderem beruht als auf einem freien, bürgerschaftlich organisierten elektoralen Wettbewerb. Und das halte ich nach wie vor für die beste Form, das Zusammenleben in pluralistischen, diversen Gesellschaften zu organisieren. Und das halte ich für mindestens einer Party würdig.
Und jetzt du.
Schönes Ende. Ich ganz ehrlich, wie gesagt, weil ich nicht will, dass sich das nichts von allen Seiten weiter ranfrisst an unser schönes Leben. Und deshalb würde ich es feiern, 75 Jahre. Und ganz ehrlich, das, was ich heute so hier so irgendwie erfahren habe, ich hätte mir gewünscht, irgendwie das in der Schule auch vielleicht schon so irgendwie mitzubekommen. Wir hatten das Thema Grundgesetz mal, da ist relativ wenig hängen geblieben. Ich empfand es irgendwie als sperrig und ich hoffe für Sie als Hörer, Hörerin hat das heute hier, haben wir es so ein bisschen zu Leben erwecken können. Dieses Grundgesetz, was wir jetzt feiern und dessen 75. Geburtstag wir gemeinsam feiern. Wir müssen zum Ende kommen. Also ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Diese Folge können Sie nochmal, weil sie auch ein bisschen komplexer war. Ich sagte, gepflegter Tiefgang, die können Sie nochmal nachhören in der ARD Audiothek. Und wenn Sie da sowieso sind, noch ein Hinweis, passt heute auch thematisch, dann hören Sie doch auch mal rein in den Podcast Radio Report Recht von SWR 1, da erläutern unsere Kollegen das Wichtigste aus der Welt des Rechts und der Justiz. Auch diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek, direkt aus Karlsruhe, dem Sitz von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof. All das in der ARD Audiothek. So, Florian, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Petra, auch an dich, vielen Dank.
Ich bin wieder
mal ein Stückchen weiter, als ich es vor 45 Minuten war. Und das fühlt sich immer wieder gut an. Dankeschön. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch.
Tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.